Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Welche Energie steckt im Abwasser? Wie einfach kann es sein, Wasser zu sparen? Und warum sollte Österreich seine Umwelttechnikkompetenz ausbauen? Darüber spreche ich heute mit Ulrike Rabner-Koller.
Danke für die Einladung.
Mein Name ist Elisabeth Zehetner, ich führe durch den heutigen Podcast und möchte wie immer unseren Gast kurz vorstellen. Ulrike Rabner-Koller ist erfolgreiche Unternehmerin und Geschäftsführerin der Rabner Gruppe, einem international tätigen Unternehmen im Bereich Bau- und Umwelttechnologie. Sie setzt sich besonders für innovative Lösungen im Wasser- und Abwassertechnologiebereich sowie im Bereich erneuerbarer Energien ein. Neben ihrer unternehmerischen Tätigkeit engagierte sie sich Jahrzehnte auf europäischer Ebene für KMU und war unter anderem die Präsidentin des Europäischen KMU-Verbandes. Heute ist sie noch zusätzlich als Honorarkonsulin von Belgien tätig. Liebe Ulrike, wir kennen uns schon sehr lange über viele Funktionen, die du auch in der Wirtschaftskammer inne gehabt hast. Du führst als Frau ein Bauunternehmen, das 1963, glaube ich, von deinem Vater gegründet worden ist. Ihr habt euch mittlerweile auf Umwelttechnologien spezialisiert. Vielleicht kannst du ein bisschen den Weg über die letzten Jahrzehnte skizzieren und vor allem auch, welche Meilensteine ihr da jetzt erreicht habt.
Ja, die Firma wurde 1963 von meinen Eltern gegründet, also meinem Vater und meiner Mutter, im klassischen Baubereich. Also wir haben damals Wasserleitungen, Abwasserleitungen neu verlegt und natürlich auch im Hochbaubereich. Und ich bin seit jetzt mittlerweile über 30 Jahren im Unternehmen und wir haben uns dann begonnen, auch mit Umwelttechnologie zu beschäftigen, waren die ersten in Österreich, die eine TV-Untersuchungskamera für Kanäle angeschafft haben und waren dann auch Beginn der 90er Jahre die ersten, die in Europa mit grabungsfreier Rohrsanierung begonnen haben. Das heißt, für uns war eigentlich relativ bald klar, dass neue Wasserleitungen, Abwasserleitungen irgendwann einmal nicht mehr notwendig sind zu bauen. Und deshalb haben wir nach alternativen Lösungen und Technologien gesucht. Und wir beschäftigen uns jetzt schon eben, wie gesagt, fast 40 Jahre mit Umwelttechnologie und haben hier jetzt eine breite Palette an unterschiedlichen Technologien, um eben Lösungen für den Klimaschutz anbieten zu können. Und wir haben hier gerade jetzt aktuell, ist eigentlich unser größter Bereich, nämlich Energie aus Abwasser zum erneuerbaren Heizen und Kühlen von Gebäuden. Und wir haben aber auch unser kleinstes Produkt, ist eben ein Wassersparsystem für die Dusche, das vor allem sehr stark in der Hotellerie eingesetzt wird, weil wir Wasser und Energie reduzieren, weil warmes Wasser, der Gast aber nichts merkt davon.
Ja, genau. Über diese beiden Technologien wollen wir dann vielleicht noch ein bisschen im Detail sprechen. War wahrscheinlich vor 30 Jahren der Bereich Umwelttechnologie noch etwas, was man mit Erstaunen angesehen hat. Das war wahrscheinlich noch, du warst wahrscheinlich der Pionierin auf diesem Feld. Wie ist es dir dabei gegangen? Und vor allem, hat sich der Gedanke heute schon durchgesetzt, dass Abwasser mehr kann und zum Energiespender werden kann?
Ja, wir waren definitiv Pionier im Bereich Umwelttechnologie, vor allem auch bei der Internationalisierung der Umwelttechnologie. Und gerade auch im Bereich grabungsfreie Rohrsanierung, als wir damals gestartet haben, hat ja jeder gesagt, naja, wozu braucht man denn das? Damals wusste auch noch keiner, wie defekt wirklich die Leitungen sind. Und mit der TV-Kamera haben wir das aufgezeigt und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wir bei unterschiedlichen Städten damals waren und jeder gesagt, naja, brauchen wir eigentlich nicht. Und wir haben dann angeboten, wir untersuchen die Rohrleitungen kostenlos. Wenn sich Fehler herausstellen, dann können wir die Leistung verrechnen. Und so sind wir eigentlich dann dazu gekommen, dass wir erste Aufträge bekommen haben.
Und also das heißt, die haben einfach permanent Wasser verloren,
Wasser und Abwasser verloren, ohne es zu wissen, weil es damals natürlich auch noch nicht die Möglichkeiten gegeben hat, das festzustellen. Und gerade auch beim Abwasser, und das hat mich eigentlich immer auch nicht losgelassen, das Abwasser hat ja wirklich eine sehr hohe Temperatur. Das heißt, wenn sich Leute duschen oder die Hände waschen oder in der Küche, Waschmaschine, überall dort wird warmes Wasser erzeugt und das fließt in den Kanal. Und bisher oder bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns auch dann damit beschäftigt haben in Österreich, ist es halt wirklich in die Kläranlage gelaufen, ohne dass es genutzt wird. Und wir nutzen eben dieses warme Abwasser, indem wir Wärmetauschersysteme in den Kanal installieren oder über externe Wärmetauschersysteme das Abwasser drüber laufen lassen, holen die Temperatur heraus, bringen es dann zur Wärmepumpe und mit einer Wärmepumpe wird es auf die benötigte Energie gebracht, die ich eben im Haus zum Heizen im Winter oder eben dann zum Kühlen im Sommer brauche. Abwasser ist erneuerbare Energie, seit 2018 auch auf europäischer Ebene als erneuerbare Energie anerkannt. Deshalb gibt es auch Förderungen dazu. Und es ist vor allem auch eine Energie, die ich auf Abruf bereit habe. Das heißt, ich brauche keinen Speicher, sondern ich kann mir dann, wenn ich die Energie brauche, das auch aus dem Kanal herausholen. Gibt es auch Lösungen, wir arbeiten auch daran und entwickeln jetzt auch Lösungen für quasi Inhouse. Das heißt, wir arbeiten jetzt schon damit, aber entwickeln auch diese weiter, um effizienter zu sein. Und vor allem auch gerade im Industriebereich ist es sehr wichtig, weil es gibt viele Industrieunternehmen, die heißes Prozesswasser haben, oftmals abkühlen müssen, um einleiten zu können. Und die wenden quasi Energie auf, um das kühler zu machen. Und da haben wir auch für Industrieunternehmen eben auch Lösungen, dass wir wirklich dann das aus dem Kühlwasser quasi oder aus dem Abwasser die Energie herausholen und dann zum Beispiel zum Heizen von Gebäuden verwenden. Oder auch in Nahwärmenetze einspeisen, um dort dann umliegende Häuser oder auch andere Betriebe heizen zu können.
Und würdest du sagen, diese Technologie, die ja schon ausgereift ist, wo es ja schon viele Projekte gibt, wie sehr ist die schon angekommen in unserer Realität oder stehen wir da noch am Anfang? Gibt es noch viel Potenzial?
Also wir stehen in Österreich wirklich noch am Anfang, obwohl wir uns schon längere Zeit damit beschäftigen. Aber wirklich, sage ich, Dynamik hat jetzt eigentlich im skandinavischen Raum, aber auch in Deutschland erreicht. Es gibt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, haben sich alle handelnden Institutionen, die mit dem Thema nur befasst sein können, das sind 14 insgesamt, haben sich eine Initiative gegründet, eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet. Und dort werden jetzt in den nächsten 15 Jahren insgesamt 800 Energie- aus Abwasseranlagen quasi umgesetzt. Und wir haben in Österreich schon einige, sage ich aber wirklich Leuchttürme auch umgesetzt. Aber es ist auf jeden Fall noch Potenzial da, um entsprechend aufholen zu können. Europaweit die größte Anlage haben wir hier in Wien umgesetzt, nämlich das Vioplaza. Dort erzeugen wir 6 Megawatt Kühlleistung aus dem Kanal und auch einen Großteil der Heizleistung aus dem Kanal. Wir haben aber auch zum Beispiel das Rathaus in Tulln wird beheizt und gekühlt, auch mit Energie aus Abwasser. Auch die Wien-Kanalzentrale wird ebenfalls beheizt und gekühlt mit Energie aus Abwasser und natürlich auch einige Industrieunternehmen. Also von daher haben wir durchaus sehr schöne Leuchtturmprojekte auch und ich hoffe, dass auch mehr umgesetzt wird in der nächsten Zeit.
Naja, und wenn man an unsere wärmer werdenden Sommer denkt, ist ja neben dem Heizen das Kühlen quasi der zweite positive Aspekt.
Deshalb sind auch die Anlagen so wirtschaftlich, weil man eben beides kann damit. Auf der einen Seite heizen im Winter und kühlen im Sommer. Und man sieht bei allen Projekten, die wir jetzt bis jetzt umgesetzt haben, dass eigentlich der Kühlteil oft mehr Energie abdeckt als der Heizteil. Das heißt, wird sicher in der nächsten Zeit Kühlen immer wichtiger. Und was natürlich auch ganz wesentlich für diese Technologie spricht, ist, dass eigentlich viel effizienter und wirtschaftlicher ist als zum Beispiel jetzt Wärmepumpen mit Außenluft oder mit Grundwasser oder Erdwärme zu versorgen, weil Abwasser von Haus aus schon eine Temperatur zwischen 12 und 30 Grad hat. Das heißt, ein viel höheres Niveau als eben die vergleichbaren anderen Möglichkeiten. Und deshalb braucht man viel weniger Strom für die Wärmepumpe als jetzt dann eben zum Beispiel mit anderen Energiequellen.
Na, da bin ich gespannt, was dann an Effizienz in den nächsten Jahren diese Technologie noch aufbieten wird. Du hast das zuerst schon erwähnt. Neben dem Abwasser ist generell Wassersparen, glaube ich, für dich ein großes Thema oder auch Herzensanliegen, wenn man so sagen kann. Vielleicht kannst du überhaupt einmal ein bisschen erklären, wie hoch ist der Wasserverbrauch in so Haushalten und wo habt ihr da auch technische Innovationen geschaffen, um quasi Komfort und Wasserverbrauch zu vereinen?
Ja, das Thema Wasser begleitet uns eben, wie gesagt, wirklich schon sehr, sehr lange und ist mir auch ein besonderes Herzensanliegen. Der Wasserverbrauch zum Beispiel in österreichischen Haushalten beträgt rund 130 Liter pro Person. Und wenn man jetzt sich die Hotellerie ansieht, sind es zum Beispiel 290 Liter pro Person. Das heißt, Menschen, die im Hotel absteigen, verbrauchen mehr Wasser, als sie zu Hause verbrauchen. Deshalb ist uns natürlich auch ein besonderes Anliegen, dass wir in der Hotellerie das Thema Warmwassersparen, Wassersparen auch entsprechend positionieren und hier auch Lösungen anbieten. Wir haben eine breite Palette, um Wasser zu reduzieren. Auf der einen Seite unser kleinstes Produkt, das ist eben der Eco Water Jet, mit dem wir, das wird in der Dusche installiert oder auch im Waschbecken. Und wir reduzieren dort den Wasserverbrauch, speziell in der Dusche ist es ganz wichtig, um bis zu 50%. Auf bis zu 6 Liter in der Minute können wir hier runter reduzieren, aber trotzdem den vollen Duschkomfort gewährleisten. Das heißt, man merkt eigentlich keinen Unterschied beim Duschdruck. Und das ist gerade immer wichtig, weil es heißt ja oft, wenn man jetzt spart, verzichtet man auf Komfort. In dem Fall braucht man nicht auf Komfort verzichten, aber man kann wirklich sehr viel sparen. Wesentlicher Punkt zusätzlich ist auch, wir haben auch zum Beispiel ein umweltfreundliches System, um Kalk und Korrosion im Haushalt zu reduzieren. Auch damit kann man im Vergleich zum Beispiel zu Entkalkungsanlagen Wasser reduzieren, den Wasserverbrauch, weil Entkalkungsanlagen brauchen rund 10% mehr Wasser, immer wieder beim Spülvorgang. Und mit unserem System habe ich das nicht. Und ein ganz wichtiger Faktor für uns ist auch die Wasseraufbereitung. Das heißt, wir bieten hier Lösungen an, vor allem auch in der Industrie, aber auch in der Hotellerie, um Brauchwasser wieder aufzubereiten und dann wieder zu verwenden. Das heißt, das Reuse auch von Brauchwasser dann auch für die Bewässerung oder auch für Toilettenanlagen und diese Dinge. Also auch hier schauen wir, dass wir möglichst wenig Frischwasser verbrauchen.
Dieses Aufbereiten von Brauchwasser ist ja, glaube ich, in anderen Kulturkreisen durchaus gang und gäbe, weil es diesen Mangel an Wasser immer schon gegeben hat. Wird sich das bei uns durchsetzen? Wird es zukünftig bei einer Wohnhausanlage, bei einem privaten Einfamilienhaus Standard sein, sich zu überlegen, was man auch mit dem Brauchwasser tun kann?
Ich bin überzeugt, dass es dazu kommen wird, denn wir sehen einfach, und es war jetzt wieder auch in den Medien durchaus, sagen wir, eindrücklich zu merken, es hat in den letzten Wochen und Monaten viel zu wenig geregnet. Das heißt, der doch sehr schöne Winter war niederschlagsarm. Und das wird auch dazu führen, dass wirklich auch wieder die Sommer trockener auch sind. Und das heißt, in manchen Regionen und vor allem im Osten Österreichs durchaus Wasserknappheit herrschen wird. Das heißt, es ist notwendig, dass wir uns überlegen, zum einen eben Wasser zu sparen. Das ist für mich immer der wichtigste Ansatz, dort Wasser zu sparen, wo ich am meisten verbrauche. Also in der Dusche, im Waschbecken, dort einmal wassersparende Tools einzusetzen. Und auf der anderen Seite war dann auch schon im Neubaubereich wirklich auch vorzusehen, dass man Wasser wieder aufbereiten kann und wieder verwenden kann.
Du hast ein Unternehmen, das sich sehr viel mit Technologie, neuen Potenzialen und Möglichkeiten beschäftigt. Wo siehst du jetzt für dich die größten Herausforderungen als Unternehmen? Nämlich auch Unternehmen, die einerseits nachhaltig wirtschaften wollen, aber andererseits natürlich mit vielen Kosten, auch bürokratischem und regulatorischem Aufwand konfrontiert sind.
Das Thema Klimaschutz ist, glaube ich, ganz wichtig und wir müssen etwas tun. Ich glaube, das muss jedem bewusst sein. Wir sollten für unsere Kinder und Enkelkinder auch die Welt wieder so zurücklassen, wie wir sie übernommen haben. Aber das Thema ist einfach, dass wir, und ich sage immer, um Klimaschutzziele zu erreichen, braucht es vor allem die 4 I's. Das erste I ist Innovation. Wir brauchen neue Technologien und innovative Produkte, die eben eingesetzt werden. Das zweite I ist Investition. Es braucht auch Investitionen in diese Innovationen und Technologien. Und das vermisse ich teilweise. Gerade neue Technologien werden oftmals zu wenig eingesetzt und auch zu wenig unterstützt, damit sie breite Umsetzung erfahren. Das dritte I ist dann die Information. Das heißt, die Menschen, aber auch die Unternehmen brauchen einfach Informationen über die Möglichkeiten, die es jetzt schon gibt. Und das vierte I ist die Internationalisierung. Das heißt, gerade in Österreich haben wir sehr viele innovative Umwelttechnologien, die auch international sehr gefragt sind. Aber da braucht es eben auch den Heimmarkt und den erfolgreichen Heimmarkt, um dann auch international erfolgreich sein zu können. Das heißt, jetzt aus Sicht eines Umwelttechnologieunternehmens braucht man entsprechende Unterstützung, damit die Technologie überhaupt in die Breite gehen kann. Und auf der anderen Seite braucht es aber auch für die Unternehmen wieder Unterstützung, damit diese dann auch Technologien umsetzen können. Und leider hat sich auch, sage ich mal, in den letzten Jahren der ursprüngliche, sehr gute Gedanke des Green Deals eher in Bürokratie umgewandelt. Und das heißt, es geht nicht mehr darum, wirklich jetzt Anreize zu geben, Investitionen, Finanzierungen, Förderungen auch zu geben, sondern jetzt steht teilweise wirklich die Regulierung im Vordergrund und das ist definitiv falsch. Also es braucht eher, sage ich mal, neue Technologien, den Ansatz, diese entsprechend auszurollen und mit den vier I's sozusagen wirklich dann dazu beizutragen, dass man Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit beides unter einen Hut bringt.
Du hast jetzt sehr schön gesagt, das Internationalisieren als einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, das ist auch deshalb so wichtig, weil dieser Technologietransfer auch der größte Hebel ist, den wir als kleines Land wie Österreich haben, um quasi Klimaschutzprodukte auch zu exportieren und woanders auf der Welt es ein Stückchen besser zu machen. Du bist sehr viel in Europa unterwegs, hast aber auch internationale Projekte. Wie siehst du da den Vergleich? Wie einfach ist es vielleicht außerhalb von Europa zu realisieren?
Also es ist schon auch innerhalb von Europa ist es ganz unterschiedlich. Also es gibt wirklich viele Länder, die sehr stark auf Wasser- und Energiesparmaßnahmen setzen und auch erneuerbare Energie forcieren. Also auch hier haben wir schon einen ziemlichen Unterschied. Und außerhalb von Europa ist es wirklich auch so, dass es oftmals einfacher ist, Dinge umzusetzen, weil eben jetzt nicht unbedingt so viele bürokratische Hürden da sind. Es ist aber trotzdem, und das ist, was mir in den letzten Monaten oder auch Wochen immer wieder auffällt, dass sozusagen jetzt das Pendel droht, in die andere Richtung auszuschlagen, nämlich wieder weg von Klimaschutzmaßnahmen. Wir müssen dringend etwas tun. Und ich sage auch immer wieder, dass grundsätzlich jetzt Investitionen in Umwelt- und Klimaschutz eigentlich auch eine Win-Win-Situation sind. Das heißt, es sind nicht nur jetzt Kosten, die ich habe für die Investition, sondern on the long run spare ich mir dann auch wieder Betriebskosten. Und ich sehe es zum Beispiel bei mir selber im Unternehmen. Ich habe relativ rasch oder bald eigentlich schon auf Photovoltaik gesetzt. Da waren die Amortisationszeiten noch über 10 Jahre. Aber mit den erhöhten Energiepreisen war die Amortisation dann eigentlich 5 bis 6 Jahre maximal. Und ich hatte dann den Vorteil, dass eigentlich in der Zeit, wo quasi die Abhängigkeit von Gas und Strom oder von teuren Energiepreisen eben da war, hatten wir über unsere Photovoltaikanlage eigentlich eine sehr gute Win-Win-Situation. Und ich glaube auch, dass man wirklich hier jetzt diese Investitionen immer in dem Gesichtspunkt sehen muss. Dass man vielleicht jetzt im ersten Schritt sich das noch nicht so rechnet, aber wenn ich dadurch dann unabhängiger bin und ich auch sicherstellen kann, dass ich viel dann von der Energie selber produziere, dann sollte ich es unbedingt machen, auch wenn es sich vielleicht jetzt noch nicht in den ersten 5 Jahren rechnet. Für Europa sehe ich wirklich Notwendigkeit. Und wir sollten es auch als positiven Aspekt sehen, weil wir eben derzeit noch führend sind, auch im Bereich Umwelttechnologie, grüner Innovationen. Und wenn wir das jetzt in Europa nicht entsprechend forcieren, ist es natürlich sehr schwierig, dann auch international die Technologie entsprechend zu exportieren. Und es sind aber auch Man braucht nur China und auch USA hernehmen, zumindest bis USA bis zu jetzt, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber grundsätzlich werden dort sehr viele Investitionen auch in grüne Technologien umgesetzt, also auch in China. Und wir sollten uns auf jeden Fall in Europa nicht wieder zurückbewegen in das jetzt machen wir gar nichts.
Also Europa soll auf jeden Fall den Kurs Richtung Klimaneutralität konsequent beibehalten, wenn ich das so zusammenfassen kann. Wenn du jetzt aber trotzdem, du hast sehr viel Einblick auf die europäische Ebene, kennst auch viele internationale Länder. Wenn du eben genau China und USA siehst, was läuft denn dort besser? Oder warum könnte es trotzdem passieren, dass sie uns auch bei den Umwelttechnologien überholen?
Ja, speziell China ist zum Beispiel so, also ich war ja in der Funktion der Wirtschaftskammer, war ich auch bei einigen Wirtschaftsdelegationsreisen in China, und vor vielen Jahren schon hat China wirklich vehement auf Photovoltaik gesetzt. Und das ist auch, wenn man sich jetzt anschaut, der Photovoltaikausbau in China ist wirklich extrem stark, und wenn man es mit anderen in Europa vergleicht, sind die viel, viel weiter vorne. Und die haben einfach quasi gesagt, okay, wir investieren jetzt in den Ausbau der Photovoltaikanlagen, aber auch in der Produktion. Und vor vielen Jahren Photovoltaik wurde in Europa entwickelt. Es hat viele Unternehmen gegeben auf europäischer Ebene, aber auch in den USA. Mittlerweile sind fast ausschließlich die größten Produzenten in China angesiedelt. Und wir dürfen nicht riskieren, dass das auch mit anderen Technologien so passiert. Und darum braucht es, wie ich auch vorher schon gesagt habe, es braucht auch in Österreich den Heimmarkt, und es braucht auch in Europa den Heimmarkt für diese Technologien. Deshalb ist es auch wichtig, dass man wirklich gezielt und flächendeckend diese auch entsprechend ausrollt.
Wie siehst du jetzt auch so Vorteile in Bezug auf Verfügbarkeit von Rohstoffen, wenn du zum Beispiel nach China schaust? Also wir haben jetzt das den Bereich der Photovoltaik gehabt. Da kommt ja auch deshalb viel aus China, weil natürlich auch die Basisprodukte aus China brauchen und wir uns doch in Europa manchmal zu gut sind oder aus Gründen des Naturschutzes eigene Lithiumvorkommen, siehe Choralpe, nicht erschließen wollen.
Ja, wobei es gibt aber auch hier jetzt zum Beispiel gerade im Batteriebereich auch schon Weiterentwicklungen, wo man nicht unbedingt abhängig ist von jetzt seltenen Erden oder kritischen Rohstoffen. Für mich ist wirklich der Aspekt der Innovation einfach ganz wichtig. Und wir müssen uns noch viel stärker auf Innovation konzentrieren, auch in Europa. Und vor allem auch neue Technologien weiterentwickeln. Und ich möchte jetzt auch beziehen zum Beispiel auf Energie aus Abwasser. Im Grunde genommen, wenn wir wirklich sagen, wir würden Energie aus Abwasser flächendeckend ausrollen, inklusive Industrie, zeigen Zahlen aus Deutschland, dass man rund 25% des Wärmebedarfs aus Energie aus Abwasser decken könnte. Das heißt, Energie aus Abwasser aus dem Kanal im städtischen Bereich, im Industriebereich und bei Kläranlagen. Und wenn man das wirklich jetzt flächendeckend ausrollen würde, dann hätte man schon wirklich einen großen Teil des Wärmebedarfs abgedeckt. Aber es fehlt einfach diese Bereitschaft, neue Technologien umzusetzen und vor allem auch wirklich langfristig zu planen. Und das ist das, was mir auch bei vielen Klimastrategien eigentlich fehlt, dass man hier, so wie man im Unternehmen eine längerfristige Strategie plant, mit wirklich konkreten Maßnahmen zur Umsetzung. Und das ist eigentlich, ich habe irgendwo ein bisschen das Gefühl, dass man wirklich in Europa jeder ein bisschen was anderes macht und auch in Österreich nicht der Plan da ist, wie kann ich denn die Klimaschutzziele wirklich erreichen und was braucht es? Und wer ist auch verantwortlich dafür und wer kann die einzelnen Maßnahmen setzen?
Das ist auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Zahl, dass man 25% des Wärmebedarfs über Abwasser abdecken könnte. Die werde ich mir auf jeden Fall merken und weitererzählen. Was glaubst du jetzt, was könnte oder müsste an politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit speziell Österreich vorne mit dabei bleibt?
Es ist eben, wie gesagt, ganz wichtig, dass wir in neue Technologien investieren, diese auch entsprechend ausrollen und vor allem, dass es einen Masterplan gibt, der, sage ich mal, alle Aspekte mit betrachtet und vor allem aber auch dann in Umsetzungsthemen geht. Das war das, was mir eigentlich jetzt in der Vergangenheit gefehlt hat, dass es zwar immer Ziele gegeben hat, aber es hat keinen Maßnahmenplan dahinter gegeben. Wer kümmert sich denn um die Umsetzung? Ist es der Bund, der Land? Welche Themen werden wie abgedeckt und wie kann ich bestmöglich ausrollen? Was es auf jeden Fall auch braucht, ist trotzdem eine gewisse Anschubfinanzierung für grüne Projekte und auch eine Förderung für Technologie. Denn auch bei natürlich wie bei allem, wenn ich jetzt Photovoltaik hernehme, zu Anfangszeiten oder auch jetzt bei Energie aus Abwasser, wenn ich nur einzelne Projekte habe, ist die Technologie natürlich viel teurer, als wenn ich in die Breite komme. Und da braucht es auch entsprechende Förderungen. Und was jetzt im Raum steht, dass man von vielleicht Überförderung jetzt auf einmal gar nichts mehr fördern sollte, das ist auch nicht richtig. Also es braucht dieses Mittelmaß. Und natürlich braucht es auch die Information. Das ist speziell eben jetzt auch bei dem Thema zum Beispiel Warmwassersparen. Da haben wir auch die Initiative Energie und Wassersparen jetzt ins Leben gerufen, um eben wirklich die Bevölkerung zu informieren, wie wichtig es ist, Warmwasser zu sparen und vor allem auch einmal zu messen, wie hoch ist denn der Energieverbrauch und der Wasserverbrauch auch in der Dusche. Was braucht denn mein Duschkopf, was kommt denn da raus, Liter in der Minute? Ja? Die Menschen wissen es nicht. Und es gibt auch zu wenig Informationen, dann auch wieder jetzt bei Unternehmen, welche Technologien kann ich denn einsetzen, damit sie wirklich einen Quick Win für mein Unternehmen oder auch eben für die Bevölkerung bringt.
Also so ein Masterplan müsste dann neben der Information und den Förderungen vermutlich auch ein Paket zum Thema Fachkräfte enthalten, die wir genau brauchen in diesen grünen Jobs. Und da möchte ich bei dir noch eine spezielle Frage anhängen, weil du hast dich ja immer auch sehr für Mädchen in der Technik eingesetzt. Ja. Ist das unsere Chance, dass wir in diesen grünen Jobs bald genug Mädchen haben werden? Wie siehst du da die Entwicklung?
Ist ganz wichtig. Also wir brauchen viele Fachkräfte für die Zukunft. Und diese Berufe sind auch wirklich tolle Berufe. Und mir war es immer schon ein Anliegen und ist es auch ein besonderes Anliegen, dass ich speziell Mädchen immer wieder dazu begeistern möchte, in diese Berufe zu gehen. Denn Mädchen sind ja in der Technik, und das sind ja meistens technische Berufe, genauso gut qualifiziert und vor allem auch begeistert. Und da haben wir, sagen wir, wirklich sehr, sehr viel Potenzial. Und ich sehe es auch immer, wir haben immer den Kinderbau- und Umwelttag bei mir im Unternehmen. Und wie ich den damals begonnen habe, war ein einziges Mädchen dabei. Und das war die Tochter eines Mitarbeiters von mir. Und ich habe dann zu der gesagt, naja, wenn es dir gefallen hat, dann bitte bring nächstes Jahr Freundinnen mit. Und mittlerweile sind wir so, dass wir 50% Mädchen haben, und es waren letztes Jahr über 70 Kinder bei uns im Unternehmen, die Technikluft geschnuppert haben, und da waren die Mädchen wirklich ganz toll unterwegs und sehr begeistert, und es braucht einfach Vorbilder, und das zeigt auf, dass wir wirklich gerade Mädchen, Frauen für technische Berufe begeistern müssen, um eben auch in der Zukunft genug Fachkräfte zu haben, um die grüne Transformation zu schaffen.
Was macht ihr speziell, um Mädchen in der Rabener Baugruppe zu gewinnen?
Ja, ganz wichtig ist wirklich, dass man schon in der Schule beginnt. Also wir laden bei unserem Kinderbau- und Umwelttag, laden wir Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren ein. Und die können wirklich einen ganzen Tag lang bei uns Technikluft in unterschiedlichsten Stationen schnuppern. Und da ist es so, dass eben, wie gesagt, Kinder diese Begeisterung dann schon haben. Und wenn man sieht, wie Sechsjährige unter anderem zum Beispiel auch mit einem Bagger umgehen können, mit einem Roboter in einem Kanal fahren und dort mit dem Joystick quasi dann, wir verstecken dann immer Plüschtiere in Rohrleitungen, die sie dann finden müssen, und mit welcher Begeisterung sie dann dabei sind und vor allem auch dann das Jahr darauf immer wieder kommen, das zeigt, dass das der beste Weg ist. Und für mich wirklich eine ganz besondere Freude war, dass Eltern zum Beispiel angerufen haben schon im Jänner und gefragt haben, ob der Termin für den nächsten Kinderbautag schon steht, weil ihre Kinder möchten unbedingt wieder dabei sein und sie wollen jetzt Urlaub buchen. Und die Kinder haben gesagt, sie fahren nicht mit auf Urlaub, wenn es zu dem Zeitpunkt ist, wo unser Kinderbau- und Umwelttag ist. Also das zeigt, dass die wirklich mit Begeisterung dabei sind.
Und das zeigt, dass man offenbar mit den richtigen Methoden auch sehr viele junge Menschen für diese Green Jobs gewinnen kann.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank, Ulrike, für diese spannenden Einblicke. Ich glaube, wir haben heute viel gelernt über Wasser sparen. Jeder kann selber ein bisschen beitragen und einmal schauen, wie viel er tatsächlich in der Früh bei der Dusche verbraucht. Aber es gibt natürlich auch Großprojekte wie in der Industrie oder in den Städten, wo man auch einiges an Energie aus dem Wasser holen kann. Danke für die spannenden Einblicke.
Danke für die Einladung.
Wenn es euch gefallen hat, dann seid beim nächsten Mal gerne wieder dabei.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.